Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 14. September 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Interessantes aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit Indonesian Schlagerliedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Wahl der neuen KPK-Leiters. Vizepräsident Yusuf Kalla bittet den Verkehrssektor mit den aktualisierten Technologien zu wachsen. Minister Luhut fordert die US-Handelskammer auf, die indonesischen Exporte gemeinsam zu steigern. Der Verkehr in der neuen Hauptstadt soll auf Strom basieren. UNDP und Basnas kooperieren beim Aufbau der Wirtschaft in Nord-Lombok. Nationale Kulturwoche stärkt integrative Kultur. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Wahl des neuen Leiters der Kommission zur Korruptionsbekämpfung Firly Bahuri für die Periode 2019-2023 sollte respektiert werden, soweit der Wahlprozess mit der Regel und Verfassung übereinstimmt. Das sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla gestern, den 13. September in Jakarta, nachdem er die Indotrans Expo 2019 eröffnet hatte. Die Mitglieder der Führung der KPK-Kommission seien vom Parlament, dass das Recht dafür habe, gewählt worden, erklärte er weiter. Der Vizepräsident betonte, dass das Parlament das Ergebnis der Wahl des Volkes sei, sodass die Bestimmung des Parlaments in dessen Vertretung erfolge. Am frühen Freitagsmorgen stimmte die Kommission 3 des Parlaments nach dem Treffen mit den Vorsitzenden der Fraktionen in der Kommission 3 zu, Firly Bahuri als KPK-Leiter für die Periode 2019-2023 zu wählen. Die 4 vom Parlament stellvertretenden gewählten KPK-Vorsitzenden sind nun Nawawi Pamolango, Lili Pintoli Siregar, Nurul Gufron und Alexander Marwata. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnete am Freitag, dem 13. September, im Jakarta Convention Center die Indo-Trans Expo 2019. Die diesjährige indonesische Verkehrsausstellung steht unter dem Motto Synergie zwischen der Regierung und dem Privatsektor zur Unterstützung der Verkehrsentwicklung in Indonesien. erklärte auch, dass die Entwicklung des Transportwesens in Indonesien sowohl auf dem Land als auch auf dem Seeweg und in der Luft rasant zunehme. Yusuf Kalla forderte daher, dass die Entwicklung des Transportwesens der aktualisierten Technologie folgen müsse, die es effizient macht und die Unfälle verringert. Darüber hinaus sagte Yusuf Kalla, dass die Menschenressourcen im Transportsektor ausgebaut werden müssen, um die Fähigkeiten zu verbessern und die Nachlässigkeiten in den Regulierungssystemen für Land-, See- und Lufttransporte vorzubeugen. Vizepräsident Yusuf Kalla hofft auch, dass Indonesien den indonesischen Luftraum an der Grenze zu Singapur, der immer noch von den Nachbarländern verwaltet wird, wieder verwalten kann. Auch der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi, der Minister für Energie und Bodenschätze Ignatius Djohan sowie die Akteure und Investoren im Transportbereich besuchten die Indo-Trans Expo 2019. Der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan erklärte, dass die indonesische Regierung die US-Handelskammer aufgefordert habe, zusammenzuarbeiten und den Transport lokaler Produkte nach Amerika zu maximieren, um den Wert der indonesischen Produkte zu steigern. Er sagte am Freitag, dem 13. September in Jakarta, dass die seit 3 Monaten bahnbrechenden Zusammenarbeit eine Möglichkeit sei, die Chancen für den Handelskrieg zwischen China und den USA zu nutzen. Er sagte auch, dass die US-Handelskammer an Indonesien interessiert ist und sehen könnte, dass es enorme Möglichkeiten gibt, die indonesischen Produkte wie Schuhe, Möbel, Kleidungsstücke, Textilien, Lebensmittel, Getränke nach Amerika zu exportieren. Minister Luhut fügte hinzu, dass an dieser Zusammenarbeit verschiedene Parteien wie die Indonesische Handelskammer, die Assoziation der indonesischen Unternehmer APINDO und einige staatliche Banken beteiligt sein werden. Das Massentransportsystem für die neue Hauptstadt in Penajam Pasar Utara und Kutai Kartanegara in der Provinz Ost-Kalimantan wird auf Strom basieren. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi teilte am Freitag, dem 13. September in Jakarta, bei der Eröffnung der Indo-Trans Expo 2019 der Indonesian Nachrichtenagentur Antara mit, dass die Entwicklung eines auf Elektrizität basierenden Nahverkehrssystems wie Light Rail Transit LRT an das umweltverschmutzungsfreie Konzept und an umweltfreundliche neue Hauptstadt angepasst sei, wie von der Regierung gewünscht. Die Regierung hofft, dass die neue Hauptstadt eine zukünftige Stadt wird, die ein auf Elektrizität basierendes Verkehrssystem anwendet. Er fügte hinzu, dass 3 Flughäfen die neue Hauptstadt mit ganzen indonesischen Regionen verbinden werden. Minister Budi Karya Sumadi fügte hinzu, dass der Flughafen Aji Pangeran Tumenggung Pranoto und der Flughafen Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan derzeit mit dem Standort verbunden sind, an dem die neue Hauptstadt entstehen wird. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP und die Indonesische Agentur für die Sammlung und die Verteilung der islamischen Pflichtalmosen Basnas arbeiten zusammen, um die wirtschaftliche Entwicklung im Dorf Sambik Ellen im Norden von Lombok im Westen von Nusa Tenggara zu fördern. Der Start der UNDP-Basnas-Zusammenarbeit erfolgte am Freitag, dem 13. September, durch die stellvertretende Vorsitzende des UNDP in Indonesien, Sophie Kemkhatze, Basnas-Kommissarin Nana Mintarti, zusammen mit dem Bezirksleiter von Nord Lombok, Najmul Akhyar, im Dorf Sambik Ellen, dem Bezirk Nord Lombok. Der Bezirksleiter Najmul Akhyar dankte Basnas und UNDP für die Aufmerksamkeit zweier Institutionen für den Wiederaufbau des Dorfes Sambik Ellen. erhofft das Dorf in anderen Dörfern Indonesiens zu einem Pilotprojekt zur Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft wird. Das Indonesische Bildungs- und Kulturministerium veranstaltet über das Generaldirektorat für Kultur vom 13. bis 19. Oktober 2019 in Istora Senayan in Jakarta die Nationale Kulturwoche PKN. Diese kulturelle Veranstaltung ist die erste und hat Shared Space of Happy Indonesia oder auf Deutsch geteilter Raum des glücklichen Indonesien zum Thema. Der Generaldirektor für Kultur, Hilmar Farid, sagte am Freitag, dem 13. September, auf der Pressekonferenz in Jakarta, die Indonesische Kulturwoche PKN ist eine Form der Umsetzung einer Agenda kultureller Förderstrategien im Rahmen des Indonesian Kulturkongresses 2019, die den Raum für die Vielfalt kultureller Ausdruckformen bietet und die kulturelle Interaktion zur Stärkung integrativer Kultur fördert. Hilmar Farid erklärte weiter, dass die Auswahl des Themas Shared Space of Happy Indonesia ist im Einklang mit der Rede von Präsidenten Joko Widodo zum Abschluss des jüngsten Indonesian Kulturkongresses. Das Wesen der Kultur ist das Glück. Hilmar bekräftigte außerdem, dass die nationale Kulturwoche mindestens 5 Hauptaktivitäten umfasse. Es sind unter anderem die Volksspielwettbewerbe, die Konferenzen über kulturellen Fortschritt, kulturelle Ausstellungen, Aufführungen nationaler Kulturwerke und Kulturparaden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden im Programm Interessantes aus der Heimat zusammengefasst, wie folgt. Die erste Information kommt aus Ambon, den Molukken. Die Archäologen des Archäologischen Zentrums von Molukken entdeckten die Überreste der Gründung des ehemaligen Kadato Biji Negara, des alten Sultanatspalastes von Tidore, in Toloa, bevor das Verwaltungszentrum Mitte des 17. Jahrhunderts von Sultan Saifuddin nach Soasio verlegt wurde. Die vom Archäologen Shafruddin Mansur koordinierten Forscher entdeckten es, als sie am 18. August 2019 eine Studie über Sultanat Tidore, Toponym, Siedlung, Entwicklung des islamischen Sultanatzentrums und dessen Einfluss auf die umliegenden Inseln für 20 Tage ab dem 18. August 2019 auf der Insel Tidore. Shahruddin Mansur in Ambon sagte am vergangenen Mittwoch, dass der Zustand der Gründung von Kadato Biji Negara, als sie zum ersten Mal entdeckt wurde, nur teilweise von der Oberfläche des Bodens aussichtbar war, während der Rest begraben worden war. Aus diesem Grund mussten die Ausgrabungen durchgeführt werden, um die gesamte verbleibende Gründungsstruktur zu identifizieren. Die nächste Information kommt aus Bogor, Westjava. Soka GKI Indonesia veranstaltete zwei Wochen lang eine Ausstellung über das internationale Kulturerbe Lotus Sutra oder das buddhistische Stechpalmenbuch in der Campusbibliothek der Universität von Indonesien UI. Eli Mulyawan, PR Vorsitzende von Soka GKI Indonesia auf dem UI Campus in Depok, Westjava, sagte am Dienstag, Indonesien sei der 17. Gastgeber der Ausstellung mit dem Thema Botschaft von Frieden und Harmonie im Leben. Bei der Eröffnung am vergangenen Dienstag brachte das Ausstellungskomitee die Vertreter aus dem Ausland, darunter Malaysia, Singapur und Japan. Eli erklärte, dass die Ausstellung die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen über die Philosophiereise des Lotus Sutra in verschiedene Teile der Welt präsentierte und eine Reihe von Originalsammlungen und Repliken von Manuskripten, Gemälden und seltenen buddhistischen Relikten präsentierte, von denen einige mehr als 2500 Jahre alt waren. Die Sammlung aus Indonesien, sagte sie, wurde vom Komitee des Nationalmuseums beschafft. Das während der Sailendra-Dynastie eine Sammlung historischer Relikte aus Borobudur brachte. Die letzte Information kommt aus Jambi. Die Stadtverwaltung von Jambi veranstaltete ein Tamburin-Festival, das zu einer Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des lebhaften Muharram gehört, mit dem das islamische Neujahrfest 1441 der Hijriah gefeiert wird. Stellvertretender Bürgermeister von Jambi, Dr. D.H. Maulana, sagte am vergangenen Dienstag in Jambi, dass das Tamburinfest eine Tradition in der Stadt Jambi werden sollte. Es fand im Büro des Bürgermeisters Jambi statt. Am Festival nahmen 55 Gruppen teil, bestehen aus 40 Tamburin-Gruppen, 11 Chören der Kategorie Asma'ul Husna und 5 Jugendgruppen. Das Tamburin-Fest dauerte 3 Tage von 10. bis 12. September 2019. Das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 14. September ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Am 14. September 1901 wurde US-Präsident William McKinley bei einem geheimen Attentat getötet. William McKinley Jr. wurde in Niles, Ohio, 29. Januar 1843 geboren und in Buffalo, New York, 14. September 1901 im Alter von 58 Jahren gestorben. 25. Präsident der Vereinigten Staaten war von 1897 bis 1901 im Amt. William McKinley wurde bei den Wahlen 1896 republikanischer Präsidentschaftskandidat. Gewann mehr als 7 Millionen Stimmen von fast 14 Millionen Stimmen. Präsident William McKinley wurde 1900 für seine zweite Amtszeit wiedergewählt. 6 Monate nach seiner zweiten Amtseinführung besuchte die Panamerikanische Ausstellung in Buffalo, New York. Am 6. September 1901 wurde bei einem Anfang erschossen. Starb eine Woche später. Präsident McKinley hatte zwei Töchter, die als Kind starben. Seine Frau, die bei seiner Erziehung an seiner Seite war, starb 1907. Am 14. September 1908 wurde der Balai Pustaka oder die Komisi für die Volkslektüre gegründet. Balai Pustaka ist ein staatseigenes Verlag und Druckunternehmen. Die Gründung von Balai Pustaka erfolgte vor 109 Jahren, und zwar am 14. September 1908. Die Kolonialregierung von Niederländisch aus Indien setzte die Kommissie für die Volkslektüre ein. Diese Kommission hat die Aufgabe, Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen zu veröffentlichen, um die Darstellung der Kolonialregierung zu ermöglichen. Balai Pustaka veröffentlicht Geschichten, Prosa und Romane als Wiegenlied für die Eingeborenen, um den Kampf um die Unabhängigkeit zu vergessen. Während der japanischen Besetzung 1942 bis 1945 existierte Balai Pustaka weiter, verwendete jedoch einen anderen Namen, Gunsei Kanbu Kokumin Toshokyokyu, was die Volksbibliothek die japanische Militärregierung bedeutet. Am 14. September 1961 wurde OPEC, Organisation der Erdölexportierenden Länder, gegründet. Die OPEC oder Organisation der Erdölexportierenden Länder ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, mit Erdölunternehmen Fragen bezüglich Produktion, Preisen und Erdölkonzessionsrechten zu verhandeln. Die OPEC wurde am 14. September 1961 in Bagdad im Irak gegründet. Zu dieser Zeit waren seine Mitglieder nur fünf Länder, nämlich der Irak, der Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela. Das Hauptquartier der OPEC befand sich ursprünglich in Genf, 21. Januar 1961 bis August 1966 und zog dann nach Wien, Österreich. Die OPEC ist bestrebt, die Stabilität der internationalen Ölpreise zum Wohle ihrer Mitgliedsländer aufrecht zu erhalten. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Seperti yang kau minta. jadi seperti yang kau minta.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, das war das Lied mit dem Titel Seperti yang kau minta oder auf Deutsch Wie du fragst, gesungen von Krisha. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Regierung erlaubt ausländischen Investoren 70% der Flächen auf kleinen Inseln zu beherrschen. Das indonesische Ministerium für Maritimes und Fischereiangelegenheiten KKP verbessert die Genehmigung zur Verwendung der Gewässer einschließlich der kleinen Inseln. Es handelt sich dabei unter anderem um die Gabe der Genehmigung zur Nutzung von 70% der Flächen auf kleinen Inseln für ausländische Investoren. Das sagte der Generalsekretär des sogenannten Ministeriums Nilanto Perbowo am Mittwoch, den 11. September, nach der Veröffentlichung der Vorschrift im KKP-Ministerium nach der Meldung von Kompas.com. Laut ihm wurden 30% der Flächen vom Staat beherrscht und 70% der Flächen könnten von ausländischen Investoren genutzt werden. Diese Maßnahme dient dazu, die Kontrolle und die Nutzung der Flächen der kleinen Inseln zu stärken. Aufgrund der Vorschrift des Ministers für Maritimes und Fischereiangelegenheiten Nummer 8 von 2019 müssen ausländische Investoren, die 70% der Flächen auf kleinen Inseln nutzen, 30% der Fläche für offenes grünes Gebiet bauen. Zu diesem Zweck müssen ausländische Investoren Genehmigung vom Minister bekommen, indem sie Anträge beim Minister mit dem sogenannten System einmalige Online-Einreichung oder Online-Single-Submission, OSS, stellen. Die Investoren können die Genehmigung dafür bekommen, nachdem sie einige Verpflichtungen erfüllten, wie unter anderem die Erklärung über den Plan des Geschäftes zur Bereitstellung des Zugangs für die Öffentlichkeit zur Zusammenarbeit mit indonesischen Teilnehmern und den Plan zur schrittweisen Übertragung des Anteils an indonesische Teilnehmer. Die Genehmigung kann 30 Jahre dauern und verlängert werden. Der sogenannte Minister sollte die Anwendung der Genehmigung für die Nutzung der kleinen Inseln und der Gewässer kontrollieren. Die Kontrolle umfasst unter anderem die Lage des Planes für Umgestaltung des Gebietes, die geplante Spende von Küstengebieten und abgelegenen Inseln, die Eignung der Art der Geschäftsplanaktivitäten, die Eignung von ökologischen und ökonomischen Aspekten. Wenn man eine Inkompatibilität findet, kann die indonesische Regierung Sanktionen gegen die Investoren, wie unter anderem die schriftliche Warnung, die Blockierung der Genehmigung bis zur Abschaffung der Genehmigung verhängen. Diese Regel ist seit der Bekanntgabe am 14. März dieses Jahres in Kraft. Das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Mr. Perfect von der Band Abdul and the Cafe Theory. Sie sind noch bei uns, der Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, herzlich willkommen zum Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen einen schönen Strand in der Provinz Ostjava, nämlich den Lenggoksono Strand vor. So bleiben Sie bei der Voice of Indonesia. Liebe Hörerfreunde, die Stadt Malang, die in der Provinz Ostjava liegt, wird nicht nur von lokalen Touristen, sondern auch immer mehr von ausländischen Touristen besucht. Malang ist zu einem Lieblingsreiseziel sowohl für lokale als auch ausländische Touristen geworden. Die Stadt hat außer der kühlen Luft verschiedene essenswerte lokale Gerichte sowie verlockend schöne Strände. Einer von denen ist der Lenggoksono Strand. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Lenggoksono Strand liegt an der Südküste und am Indischen Ozean. Der Strand gehört dem Bereich des Lenggoksono Dörfchens im Purwodadi Großdorf bei Tirtoyudo im Bezirk Malang Ostjava an. Um zu diesem Strand von der Stadt Malang aus zu gelangen, müssen Sie über eine Asphaltstraße hinfahren. Manchmal ist der Weg schmal, kurvig und es geht sogar auch bergauf und bergab. Aber es wird garantiert, dass Sie nicht langweilig fühlen, dass Sie die Nelkenplantage links und rechts sehen können. Liebe Zuhörer, an diesem Lenggoksono Strand kann man viele Wasserspiele machen, wie zum Beispiel Schnorcheln, Tauchen und Surfen. Wenn Sie Anfänger beim Surfen sind, können Sie es am Lenggoksono ausprobieren, weil die Wellen hier nur ca. 3 Meter hoch sind. Daher ist es nicht gefährlich, hier für die Anfänger zu surfen. Außer dem Surfen können Sie hier schwimmen oder die Schönheit der Korallen und Fische genießen. Wenn Sie ein aufregendes Abenteuer erleben wollen, können Sie in das wellige Meer mit einem Jukung, ist ein kleines Fischerboot, das aus Holz ist. Mit diesem Boot können Sie in die Buchten fahren und den Eingang der Klippen sehen und sogar auch in die Höhle mit vielen Fledermäusen eintreten. Liebe Zuhörer, für diejenigen, die das Angeln mögen, ist der Lenggoksono Strand empfehlenswert, denn er hat neben der schönen Aussicht auch bequeme Orte und viele Fische. Der Lenggoksono Strand ist auch zum Schutzgebiet für Kammlangusten sowie der vielfarbigen Langusten erklärt worden und vom Ministerium für Fischerei und maritime Angelegenheiten als Ökotouristengebiet ausgewiesen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien mit dem Lenggok Sono Strand in Ostjava. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Das war Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Kamu Saja oder auf Deutsch Nur Du. Vorgetragen von der Band Kotak. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Unser Dies und Das hat heute das Thema Siji, eine andere Art
Bildhauer- und Keramikmuseum zu genießen. Am vergangenen 8. September stellte das Bildhauer- und Keramikmuseum in der Ausstellung der Fatahila historischen Werte eine neue Anwendung namens CD vor. CD ist eine nicht gekennzeichnete Bilderkennungsplattform für Smartphones, mit der Medien, Marken und Produkte in digitale Erlebnisse umgewandelt werden können, die eine Vielzahl von Inhalten enthalten. Über eine kostenlose Anwendung, die auf ein Smartphone heruntergeladen wird, wird CD im Kameramodus geöffnet und wird zu einem Objektiv, das interaktive Funktionen bietet und reich an Inhalten ist. Die bereitgestellten Inhalte können in Form von Augmented Reality oder AR, Weblinks, digitalen Graffitis, Fotos, Audio-Video-Inhalten vorliegen. Jetzt kann die Gemäldesammlung im Bildhauer- und Keramikmuseum mit der CD-Anwendung verwendet werden. Benutzer dieser Anwendung können im Grunde genommen Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Poster und verpackte Produkte scannen, die auf CD markiert oder registriert wurden. Einige der Gemälde, die gestern auf der Fatahila historischen Werte ausgestellt wurden, können mit der CD-Anwendung gescannt werden. Liebe Zuhörer, wenn Sie das Bildhauer- und Keramikmuseum besuchen, können die Anwendung CD verwenden. Sie ist leicht zu schaffen. Sie können einfach die CD-Anwendung kostenlos im Play Store herunterladen. Registrieren Sie sich anschließend an neuer Benutzer und die Anwendung kann bereits verwendet werden. Richten Sie die Kamera des Telefons auf das Bild, das mit der CD-Anwendung gescannt werden kann, und warten Sie auf 5 bis 10 Sekunden. Anschließend werden auch dem Gemälde Videos und Fotos angezeigt, die das Gemälde erklären und veranschaulichen. Das war dies und das. Auf Wiederhören.
Yang mem kukuk tak bergerak, ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Sayang padamu. Mungkin Sabtu nanti ku ungkap semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun aku hanya diam dan membeso, ingin ku make diriku sendiri.
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Pelangi di Matamu, oder auf Deutsch Der Regenbogen in deinen Augen, gesungen von der Band Jamrud. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder im Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Kroncong-Lied mit dem Titel Kroncong Morisco. Das Lied ist ein melodiöses und weiches Kroncong-Lied. Das Lied wurde in verschiedenen Veranstaltungen der Kroncong-Musik von indonesischen Sängern gesungen. Es gibt eine kleine Änderung in der Lyrik des neuen Kroncong Morisco, aber die Originalversion von Kroncong wird gesungen und ist bei Musikliebhabern beliebter. Der Liedtext gibt uns die Ratschläge, damit wir uns immer freuen, nicht übermäßig über etwas nachzudenken. Das Lied lädt auch dazu ein, das Kroncong-Lied zu singen. Liebe Musikfreunde, hier ist Tuti Trisedia, die das Kroncong-Lied Kroncong Morisco für Sie singt. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Das war die Sendung in Deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.